gute Botschaft, das Reich Gottes. Das Reich Gottes mitten unter uns. Halleluja. Wir sehen es zwar nicht, aber der König regiert, die Fahne weht. Und immer wenn die Fahne oben ist, dann wissen wir, der König ist da, der Präsident ist da, der Herr aller Herren ist da. Lob und Dank. Das Reich Gottes ist im Verborgenen, ist mein Thema. Vielleicht ein bisschen merkwürdig für dich und sagst, was soll das? Aber du wirst erstaunt sein, wie wunderbar das ist, dass niemand weiß, dass ich der König bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich zum Reich Gottes gehört. Weißt du, da gibt es so ein Märchen, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Weißt du, das ist ein Märchen. Und wie gut, dass niemand weiß, dass du Kind Gottes bist, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Das ist, worauf wir uns freuen, was uns glücklich macht und was uns so reich macht. Aber zuerst, ich lade dich ganz herzlich ein zu unseren normalen Gottesdiensten hier. Mittwoch, 16 Uhr, Freitag, 19 Uhr, Samstag, 19 Uhr, Sonntag, 10 Uhr. Nächsten Sonntag werde ich zum Thema sprechen, werde sehend. Seh, was die anderen nicht sehen. Das ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was ich heute Morgen anschneide. Wir sollen das Reich Gottes sehen, dass es da ist. Und das sehen, was andere nicht merken. Das erkennen, was andere nicht erkennen. Und Gott hat uns etwas verheißen. Er sagt, ich will dir geöffnete Augen geben. Darüber werde ich sprechen. Dann am Samstag werde ich reden über die Sünde der Welt. Was ist die wirkliche Sünde? Die Sünde ist nicht stehlen, lügen und was weiß ich, andere Götter zu haben. Die Sünde ist, dass sie Jesus ablehnen. Das ist die große Sünde. Das ist das Übel, das Verbrechen, was die Menschen begangen haben. Und dann für Menschen, die Schuldgefühle haben am Freitag, vergiss deine Schuldgefühle. Gott hat deine Sünden ausgelöscht. Deine Sünden sind schon bezahlt. Selbst wenn du jetzt suchen würdest, selbst wenn du noch nicht geglaubt hast, Jesus starb für alle Menschen, für die Sünden der ganzen Welt. Es ist erledigt, es ist vorbei, es ist vergeben. So, vergiss deine Schuldgefühle, denk nicht mehr dran, es ist vorbei. Und am Mittwoch werde ich über die positive Grundlage des Lebens sprechen. Und all das gehört zum Reich Gottes, das ist dieses Paket. Jetzt versuche ich auszupacken. Manchmal verpackt man die Pakete so, dann ein Packpapier, noch ein Packpapier und so musst du Stück für Stück auspacken, bis du endlich dann zum Kern kommst, wie eine Zwiebel. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Jesus sagt, versucht ihr den Lebendigen bei den Toten oder die Engel, der ist nicht hier, er ist auferstanden. Wir haben mit dem König aller Könige zu tun, dem Herrn aller Herren. Das Reich Gottes ist im Verborgenen, dein Reich komme, beten wir und das Reich Gottes ist im Werden, im Entwickeln, im Wachsen. Und Jesus erzählt vom Reich Gottes einige Gleichnisse, wie ein Schatz im Acker. Da musst du buddeln, um das Reich Gottes, diesen Schatz zu finden, dieses Reich zu finden. Oder wie eine Perle, den der Kaufmann auf dem Markt irgendwo gefunden hat. Du musst rumsuchen, bis du es findest. Das ist es. Das Reich Gottes ist verborgen. So, dass nicht Hinz und Kunz und Meier gleich sie drüber stürzen und sagen, das will ich auch haben. Nein, das muss gesucht werden, das muss entdeckt werden. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Die meisten Leute denken, das Reich Gottes ist Kaffeekränzchen, was weiß ich, rumsitzen und so, eine gute, gemütliche Zeit zu haben, Teestube. Nein, alles ist schön und gut, das dürfen wir alles haben. Aber Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. So, Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden. Das sind die Worte, wie uns die Bibel lehrt. Kommt nicht mit Blasmusik und Kapelle und roten Teppich. Jetzt kommt der Herr, macht die Türe auf. Wir singen zwar, macht hoch die Tür macht weit, das kommt der Herr der Herrlichkeit, aber das ist ganz was anderes. Der kommt zuerst in uns. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. So, das sind die Gedanken, mit denen ich heute Morgen mich ein bisschen beschäftigen möchte. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, meine Knechte, meine Jünger würden für mich streiten. Die würden auf die Barrikaden gehen. Petrus hat regelrecht geglaubt, das Reich Gottes ist ein irdisches Reich, ein menschliches Reich. Und er nimmt sein Dolch und fängt an, da rumzufuchteln. Und haut den Leuten die Ohren ab. Und man muss froh sein, dass er den Kopf nicht abgehauen, dem Knecht da. Verstehst du? Gut, dass er nicht geübt war im Fechten und Kämpfen mit dem Schwert. Das Reich Gottes wird nicht mit menschlichen Methoden gebaut. Das ist die Botschaft von dieser ganzen Woche, was ich gehabt habe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Nicht mit menschlichen Mitteln, das Reich Gottes wird durch den Heiligen Geist gebaut. Der Heilige Geist fügt hinzu und der Heilige Geist nimmt es weg. Der Heilige Geist bringt uns in die Höhe, der Heilige Geist führt uns in die Tiefe. Das Reich Gottes, wo suchen wir? Weißt du, in der Endzeit, da heißt es, da werden Leute kommen und die werden sagen, da ist das Reich Gottes, dort ist das Reich Gottes. In der Gemeinde müsst ihr unbedingt kommen. Heute Morgen habe ich im Bibel-TV einen Kurs, was ich eingeschaltet habe für meine Frau, eine Sendung gesehen, da war eine Massentaufe irgendwo in den USA. Weißt du, das war ganz toll, ich finde großartig. Das sind einige, vielleicht 100 Leute getauft worden, so nacheinander. Es war ein tolles Ereignis. Aber das Reich Gottes ist nicht großes Kampagnen. Ich habe mich gefreut, ich habe fast geweint. Ich habe gesagt, guck mal, wie schön Menschen geben ihr Leben Jesus Christus. In so einem Taufbecken, so wie wir das auch hier manchmal in der Gemeinde haben. Da wurden da Leute in diesem Bassin getauft, 4, 5 auf einmal beim Taufen. Fand es toll. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist manchmal so unscheinbar. Ich werde nie vergessen, eine Taufe in Rumänien, noch unter Ceausescu. Da komme ich hin, haben Bibel geschmuggelt und bevor ich nach Hause fuhr, da fragt uns der Gemeindeleiter, könntest du uns ein gutes Werk tun? Wir haben ein paar Geschwister, die möchten getauft werden. Aber wissen Sie, wir möchten das irgendwo verborgen taufen. Das darf niemand erfahren, da sind einige Jugendliche mit dabei. Und wir sind dann irgendwo durch Kukulusfeld gefahren, irgendwo so in eine alte Mühle und dann haben wir die Taufe vollzogen. Wir waren nur die Täuflinge, ich als Pfarrer und der Pastor. Aber die Herrlichkeit Gottes war da. Die Herrlichkeit Gottes war in dieser alten Mühle, wo die Leute getauft worden sind. Zack, 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 da wurden die Leute getauft, sprangen aus dem Wasser raus, wir sind wieder zurückgekommen. Zu Hause hat die Gemeinde gebetet, Gott gelobt und gepriesen. Die kamen noch pitschnass in den Gottesdienst, die getauft. Aber es war so eine Freude. Es ist nichts, hat nichts mit äußeren Dingen zu tun. Du hast nicht geglaubt, ich habe viele schöne Gottesdienste erlebt, aber einer der schönsten Gottesdienste habe ich im Hühnerstall, ehemaligen Hühnerstall erlebt. Da kommen wir nach Mazedonien, in Jugoslawien irgendwo, und das ist irgend so weit in den Bergen, unter Tito damals noch, und da räumen die Geschwister den Hühnerstall raus, die Hühner kommen woanders, jeder schnappt sich einen Huhn und bringt ihn irgendwo in einen Kasten steckt die Hühner und der Hühnerstall wird sauber gemacht, ein paar Ziegeln und eine Bank drüber gemacht und da haben wir Gottesdienst gehabt und wir haben gebetet. Aber weißt du, für uns Westler, also für mich als Westler war es sehr komisch, es hat furchtbar gestunken. Und wir haben gebetet, Gott gelobt und gepriesen und da habe ich etwas erlebt, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Plötzlich kam ein Duft, ein lieblicher Geruch, so als Lavendel, Rosen oder was weiß ich. So etwas habe ich noch nie gerochen in meinem Leben. Die Herrlichkeit Gottes war da. Wir haben gebetet, Gott gelobt und gepriesen. Im Hühnerstall. Das Reich Gottes ist da, wo 2 oder 3 zusammenkommen in Jesu Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Jesus wandelt in seiner Gemeinde unter den 7 Leuchtern. Das ist der Herr. Wir sollen nicht immer hin und her rennen und suchen, wo ist Jesus. Einfach zusammen beten, an die Hände fassen und wir spüren, da ist der Himmel. Und plötzlich, weißt du, und die haben nicht Deodorant gekannt, die Geschwister, und noch der Hühnerstall dazu. Aber der liebe Gott hat gewusst, was wir brauchen, einen lieblichen Geruch. Einen lieblichen Geruch, preis dem Herrn. Du musst aufpassen, Reich Gottes ist nicht Tam-Tam und Kick und Megakick. Weißt du, es gibt heutzutage so viele Wölfe im Schafspelz. Und deshalb bringt der Herr das nicht öffentlich, dass jeder sieht, dass sich jeder darauf stürzt und sagt, das ist meine Gemeinde. Nein, es ist seine Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Kinder Gottes hören die Stimme Jesu, auch wenn sie nichts hören. Reich Gottes ist verborgen, versteckt im Untergrund. Und einer der schönen Gottesdienste, der habe ich im Untergrund erlebt, da haben die Kommunisten uns das Kabel durchgehackt, dass es kein Strom ist, dass wir abends kein Licht haben. Aber weißt du, im Dunkeln predigt sich wunderbar, mit Taschenlampe oder da hinten irgendwo mit der Kerze. Wir brauchen nicht große äußerliche Dinge. Gott wirkt in der Einfachheit. Das Reich Gottes ist einfach, ganz schlicht, unscheinbar. Jesus sagt, viele werden kommen in meinem Namen und Herr, Herr sagen. Aber das ist nicht, wer den Willen Gottes tut, der ist ein Teil des Reiches Gottes. Wer auf das hört, was der Heilige Geist sagt. So, deshalb wirkt Gott im Verborgenen, damit nicht jeder Depp sich da ranmacht und die Sache missbraucht. Weißt du, so viele unwürdige Menschen vergreifen sich am Reich Gottes, wenn sie das wüssten, was das alles ist. Aber es ist alles im Geheimen, im Verborgenen, im Stillen, im Untergrund. Viele würden kommen und die Menschen verführen, wenn sie wüssten, da drin ist das Reich Gottes. Aber gut, dass niemand weiß, dass du Kind Gottes bist. Deshalb kann dich auch niemand verführen. Ich werde eine Wahrheit verkündigen, die mir groß geworden ist in diesen Tagen und wird es immer größer. Weißt du, zeitlang habe ich geglaubt, wir müssen auf die Straße gehen und Jesus Christus bekennen. Gewiss, wir müssen evangelisieren. Wir müssen die Sünder zu Jesus rufen. Aber wir dürfen nicht Seelenstriptease machen. Und draußen erzählen, was ich für eine intime Beziehung zum Herrn Jesus habe. Deine Bettgeschichten gehören nicht auf die Straße. Das, was du mit Jesus erlebst, das ist für dich persönlich etwas Intimes. Ich werde nie vergessen, wir haben einen jungen Mann gehabt, der war tätowiert über den ganzen Körper, bekehrt sich, war Drogenhändler, kommt zu uns, hält sich an uns, wir machen Freiversammlung in Stuttgart auf dem Schlossplatz und wir predigen und dann sagt er, darf ich auch Zeugnis geben? Ich habe gesagt, weißt du bist noch gar nicht so weit, du bist erst ein paar Tage Christ, du musst ein bisschen stabil werden. Nein, ich möchte unbedingt Zeugnis geben. Ich habe gesagt, warte ab, das ist nicht gut, dass du jetzt Zeugnis gibst, warte ab. Du musst doch reifen und wachsen. Nein, ich möchte Zeugnis geben. Und habe ich gesagt, gut, dann erzähl was. Und dann erzählte, was er für Schindluder getrieben hat, was er in Hamburg im Rotlichtmilieu und was er mit Drogen alles getan hat, erzählte. Und Leute kriegen den Maul nicht mehr zu und die Augen nicht mehr zu, verstehst du, und die hören zu und das war alles okay. Und dann machen wir abends auf Monte Cappellino, auf dem Trümmerberg bei Stuttgart, machen wir so unsere Abendandacht, Bibelstunde oder was auch ist. Und da plötzlich kommt ein Jeep vorgefahren mit abgesägten Gewehren und sagen, du steigst rein. Und der ist anstandslos mitgegangen, der wurde entführt. Weißt, man soll nicht die Perlen vor die Säue werfen. Man soll nicht gleich erzählen, was man ist. Man soll zuerst mal stark werden, reifen. Der Herr muss uns zuerst mal richtig durchputzen. Der Herr muss uns zuerst mal heiligen und reinigen. Und dann erst, nach 14 Jahren vielleicht, dann steht man hin und dann sagt man, das hat der liebe Gott an mir getan. Und ich habe so viele Fälle erlebt. Es ist sehr gefährlich, wenn junge Christen sofort Maul aufmachen und sagen, Jesus ist groß, ich habe ihn erlebt. Und er hat mich von Drogen befreit, von dem befreit, von dem befreit. Nein, schweige. Beweise mal, dass du wirklich frei bist. Werde mal ein halbes Jahr mal frei. Und vielleicht ein Jahr. Du weißt gar nicht, was noch alles kommt. So, Gott gebraucht die Öffentlichkeit nicht. Gott ist öffentlich. Die Sonne geht jeden Morgen auf. Verstehst du? Jeder sieht, dass es einen Gott gibt. Aber Gott braucht nicht die Öffentlichkeit. Und Gott schickt dich nicht in die Öffentlichkeit. Und sagt, erzähl es allen. Gottes Sache gedeiht im Untergrund. Unter der Erde. Ein Samenkorn fällt in der Erde, stirbt und da siehst gar nichts mehr davon. Und jetzt kommen neue Wurzeln, neues Leben. Gott arbeitet unterbewusst, im Verborgenen, unterschwellig, in unserem Unterbewusstsein. Da arbeitet der Herr, so im Stillen, ganz heimlich. Jesus sagt, wenn du betest, geh in die Kammer, mach die Tür zu und dann sprich mit mir, unterhalte dich mit mir. Und ich werde dann öffentlich vergelten. Was bedeutet das? Gott wird dich schon an die Öffentlichkeit bringen. Die Leute werden dich fragen, was ist mit dir los? Wo warst du? Was hast du denn gegessen oder getrunken? Oder so wie die Jünger. Was soll das noch werden am Pfingsttag? Die sind voll süßen Weins. Du merkst plötzlich an der Freude, oder die Leute merken das an der Freude, was mit dir los ist. So, in der Kammer, hinter verschlossenen Türen, haben sich die Jünger zuerst versammelt am Pfingsten, bevor sie auf die Straßen Jerusalems marschiert sind und demonstriert haben und Jesus-Märsche veranstaltet haben. Die waren zuerst mal hinter verschlossenen Türen, aus Angst vor den Juden. Aus Angst. Das kann nicht gut abgehen. Gott wird öffentlich vergelten, die Brüder und Schwestern. Gott ist ein Vergelter. Leb mit Gott. Leb anständig mit Gott und du wirst sehen, das gibt ein Feedback. Das gibt Resonanz. Plötzlich strahlst du, freust dich, plötzlich hältst du Sachen durch, ziehst die Sachen durch in deinem Leben. Alles beginnt unsichtbar. Heilung beginnt unsichtbar. Das habe ich diese Tage euch weitergesagt oder verkündigt. Befreiung beginnt unsichtbar. Was nützt es, du erzählst Zeugnis, ich bin frei und dann kommt der Teufel mit was anderem und wickelt dich um den Finger. Es nützt alles nichts. Du musst dich erstmal reifen im Verborgenen, stark werden, mündig werden. Und alles geschieht im unsichtbaren Bereich, so heimlich und so klein, wie ein Senfkorn. So fängt das Reich Gottes an zu wachsen und sich zu entwickeln. Und geistliche Dinge beginnen zuerst bei Gott im Himmel. Geistliche Dinge beginnen zuerst bei Gott im Himmel. Dort geschehen die Zeichen und Wunder zuerst. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Das ist, was im Vater unser uns gelehrt wird, zu beten. Und dann, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. und die geschehen. Wenn im Himmel etwas passiert und die Engel für sich freuen, dein Name ist im Buch des Lebens eingeschrieben. Wenn das passiert ist, wenn du schon eingetragen bist im Buch des Lebens, dann gehst du auf die Straße. Dann erzählst du dem Heiland. Erst wenn du präpariert bist. Der Herr Jesus hat seine Jünger rausgeholt aus der Welt. 3 Jahre lang präpariert hat er sie. Geschult, gelehrt, vorbereitet. Und dann sagt er, und jetzt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Kreatur, allen Menschen. Heilung, Gottes Wirken, die Wiederherstellung, die Wunder Gottes, alles Große geschieht so klammheimlich. Das merkst du gar nicht. Das Reich Gottes kommt ganz still. Alles geschieht zuerst in der unsichtbaren Welt. Es geschieht zuerst in unseren Gedanken. Es geschieht in unseren Gefühlen. Es geschieht zuerst mal in unserem Willen. Ich will, ich bin entschieden. Die Wunder Gottes sind nicht zuerst wahrnehmbar, dass deine Füße länger werden. Oder die Hände, oder die Nase, oder die Zunge. Verstehst? Manche Leute, die denken, da muss äußerlich was geschehen. Nein, zuerst passiert im Verborgenen. Da kriegst du Muskeln. Im Verborgenen. Im Versteck. Und all die Leute, die Gott gebraucht hat, Elia, Moses, Jesus, alle, die hat es zuerst mal auf die Seite genommen. In der Wüste, am Bach Krit, bei der Witwe, da musste der Elia 18 Monate verborgen sein. Was glaubst du, wie der Kerl kocht? Ich bin der Reformator, Martin Luther von Israel. Ich muss das Evangelium predigen. Nein, bleib ruhig, Junge. Spiel mit den Steinchen, warte, bis der Vogel kommt und dir was bringt. Verstehst du? Oder dann mit der Witwe. Unterhalte dich mit dieser Frau ein bisschen. Erzähl was vom Reich Gottes ihr. Und spiel mit ihren Jungen. Ja, und das ist im Verborgenen, im Stillen. Weißt du, Gott bringt, will, dass du dich dort verbirgst, wo dich niemand sucht. Wo dich niemand vermutet. Wo niemand an dich denkt. Verstehen, was ich sage? Ich habe eine Botschaft, die möchte ich rüberbringen. Ich bete, dass der Heilige Geist mir hilft, es dir weiterzugeben. Gott wirkt immer heimlich. Er möchte nicht, dass du auffällst. Auch ich bin Christ. Ganz groß schaut hin oder transparent. Ich bin ein Christ. Nein. Du musst zuerst einmal ein Jünger werden, bevor du ein Christ wirst. Zuerst musst du mal mit dem Heiland marschieren, vom Heiland abgucken, auf den Heiland hören. Und dann erst in Antiochien, ein paar hundert Kilometer weiter, dann sagen die Leute, du, die Leute leben wie Christen, wie Christus. Die benehmen sich wie Christus. Und ich sage noch eins, ein Prophet gilt nicht zu Hause. In meiner Bibel heißt, ein Prophet wird zu Hause nicht ernst genommen. Deine Geschwister, deine Familie, deine Freunde, die glauben nicht an dich. Die kennen dich durch und durch, die kennen dich von klein an. Deine Mutter kennt dich von klein an, was für ein Lausbub du bist. Und du willst sie bekehrt haben? Weißt du, das ist ein Geheimnis. Zuerst musst du ja im Stillen reifen und ihnen beweisen, ich bin ein Kind Gottes. Der unsichtbare Gott wirkt immer unsichtbar, weil er unsichtbar ist. Weißt du, der wirkt nicht wahrnehmbar. Ich sage dir ein Geheimnis von meinem persönlichen Leben. Da denkst du manchmal, da macht Gott große Dinge. Nach der Taufe, da komme ich aus dem Wasser, gucke im Spiegel und denke, Mensch, ich bin so traurig, bei mir ist nichts passiert. Beim Heiland ist wenigstens noch nicht in der Taube gekommen. Bei mir gar nichts, kein Licht, keine Stimme vom Himmel. Weißt du, du hörst ihn und du verstehst ihn nicht. Das ist, wie Gott wirkt, so heimlich, verborgen. Du hörst ihn und du weißt nicht, woher der Wind kommt. Jesus sagt vom Heiligen Geist, das ist das Wirken des Geistes. Nikodemus, wenn du neu geboren wirst, das ist diese Neugeburt. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist, wo das alles hinführen wird. Wo kommt der hin, der Wind, und wo kommt der her? Jetzt wissen wir wenigstens durch die Satelliten, wo das Wetter, der Wind herkommt und das Klima herkommt und die Wolken herkommen. Aber damals wussten die Leute nicht. Plötzlich war es da und plötzlich war es wieder weg. Hast du schon die Wirkung beobachtet? Weißt du, die Wirkung des Windes, das ist so heimlich, so, weißt du, plötzlich Wetterumschwung und plötzlich ist ganz was anderes da. Auch das Wasser. Das Wasser wirkt auch mystisch. Ein Tropfen Wasser weckt die Wüste auf und Pflanzen leben auf. Wasser mehrt die Kraft der Tiere. Wasser ist das verborgene Geheimnis Gottes. Und so wie das Wasser, und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und siehst du den Heiligen Geist? Siehst du den Geist überhaupt? Mein Geist ist im Kopf, aber da muss mein Schädel aufmachen, um den zu sehen. Und wenn du den aufmachst, wirst du nichts finden. Außer ein paar ja, ein paar Nerven und ein paar Gehirnmasse. Aber das ist nicht viel da. Geist sieht man nicht. Geist ist etwas Geheimnisvolles. So, alles Große ist verborgen, alle großen Kräfte Gottes, die die Welt zusammenhalten, diese Gravitationskräfte, alles ist verborgen. Und trotzdem sind sie so stark, dass sie dich an der Erde halten und dich nicht loslassen. Sie sind unsichtbar. Sie kommen aus einer anderen Dimension und sie bringen dich in eine andere Dimension. Diese unsichtbaren Kräfte. Gefühle sind Mächte. Verstehst du? Siehst du mein Gefühl? Sehe ich dein Gefühl? Ich kann vielleicht sehen, wie du deinen Mundwinkel runzelst ein bisschen. Verstehst du? Da kann man erkennen. Deshalb haben Männer manchmal Bärte. Da sieht man nicht. Oder vermummen sich, dass man die Gefühle nicht sieht. Aber sonst, man sieht, die Gefühle sieht man ein bisschen, aber sonst, was er wirklich fühlt. Und manche können sich richtig verstellen. Die können sich richtig verstellen, dass man die Gefühle nicht sieht. So, das sind Mächte, unsichtbare Mächte, Gefühle. Der Körper ist der Ort dieser Gefühle, dieser verborgenen Kräfte. Ich fühle Freude, ich fühle Trauer, ich fühle Angst, ich fühle Sorge in den Gefühlen. Da bekomme ich meine Antriebe und da entstehen auch meine Konflikte. Und hier will Gott wirken. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, in deinen Gefühlen, dass du plötzlich als Kind Gottes ganz andere Gefühle hast. In den Gefühlen will sich der Geist Gottes verankern, dass du spürst, er mag mich, er liebt mich. Und dann fängst du an, dich selbst zu lieben. Was mir diese Woche so groß geworden ist, fang an, dich selbst zu lieben. Das können die wenigsten Leute, sich selbst zu lieben, an sich selbst zu denken. Die verschenken sie allen Leuten was und die werden allen Leuten was geben. Die sind so glücklich, wenn sie was geben können. Aber fang an, dich selbst zu beschenken. Dich selbst mal einzuladen zum Kaffee. Selbst etwas für dich zu tun. Ich denke, das ist etwas, was passieren muss, damit wir erlöst werden. Erlösung fängt bei mir selber an. War die Botschaft dieser Woche. So, in der unsichtbaren Welt bekommen wir die Tipps und die Ratschläge und die Empfindungen und die Gedanken und die Wünsche und die Träume und die Warnungen und die Ahnungen. Eine ganze Menge. Alles passiert in Unsichtbaren. Plötzlich weiß ich. Ich weiß nicht, woher ich weiß, aber ich weiß es. Dieses Aha-Erlebnis. Unsere ganzen Sinne sind unsichtbar. Du siehst zwar meine Nase, aber du weißt nicht, und mein Geschmack und mein Geruch. Die Sinne sind unsichtbar. Weißt du, wir brauchen einen Empfänger für die Sinne, für das Licht, dass wir das Licht sehen. Aber weißt du, was die Bibel sagt? In seinem Licht sehen wir das Licht. Erst wenn Gott uns erleuchtet, sehen wir wirklich, was das Licht ist. Und wir brauchen nicht die Sonne, um Licht zu sehen, und den Mond und die Scheinwerfer. Das Licht Gottes im Herzen. Ihr seid Kinder des Lichts, heißt es in der Bibel. Gott wirkt immer im Stillen, im Verborgenen. Und ich habe eine Predigt gehalten. Manche haben da diese Nase ein bisschen gerümpft, aber ist mir egal. Gott wirkt nachts im Traum, wenn wir schlafen. Im Schlaf. Alles Große wurde nachts im Schlaf gegeben. Wir haben in der Bibel 39 Träume und komplette Träume und ihre Auslegung. Ein paar andere Träume noch nebenbei. Gott wirkt, wenn niemand zuschaut. Gott wirkt, wenn niemand zuschaut. Er wirkt heimlich im Verborgenen. Die Welt Gottes ist eine verborgene Welt. Seine Wege sind verborgene und verworrene Wege. Gott führt zickzack, so wie diesen Elia da, mal dorthin und mal dorthin und mal dorthin, bis du die Spur verlierst und bis der Elia weg ist, bis der Wind kommt und ihn wegfegt. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand beikommen kann. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und deshalb, ich ermutige euch, sucht nicht das Reich Gottes hier in der Gemeinde, sucht das Reich Gottes nicht in irgendeiner Kirche, sucht das Reich Gottes nicht in irgendeinem Verein oder einer Institution, sucht auch nicht in das Christentum. Das Christentum ist so verfahren. Denk nur, was alles so seit dem dunklen Mittelalter noch übrig geblieben ist. Wir denken ja, das ist Christentum. Vielfach ist nur noch dunkles Mittelalter da. Lass dich davon erlösen. Fang an, das Reich Gottes zu suchen, nicht in äußerlichen Tempeln und Klimbim und Weihrauch. Nein, das Reich Gottes fängt hier drin an. Es kommt nicht mit äußeren Gebärden, nicht mit großem Geschrei, nicht mit großen Aufmärschen. Weißt du, es ist nicht so leicht zu entziffern. Ist das Reich Gottes wirklich da oder nicht? Weißt du, es ist so verschlüsselt. Gott arbeitet auf geheimnisvolle Art und Weise. Ich habe euch gestern diese Geschichte erzählt, ein Märchen oder Legende, auch was es ist. Die Götter haben sich unterhalten. Wie können wir die Kraft des Universums den Leuten beibringen und wann können wir das tun? Und die Götter haben beschlossen, der Mensch muss reif werden, damit er die Kraft des Universums kennenlernt. Der muss reif werden. Was machen wir? Und die Götter haben sich unterhalten und ein Gott schlug vor, wir bringen es auf den höchsten Berg, das Geheimnis der Kraft des Universums. Wir verstecken es dort und Leute werden suchen und die werden auf dem Berg finden. Aber dann sagt einer, anderer, macht einen Einwand, weißt du, aber da kommen die Leute hoch und sie sind noch gar nicht reif dazu. Dann hat ein anderer Gott gesagt, und wir versenken das Geheimnis der Kraft des Universums in die Tiefsten der Meere. Und dann sagt der andere, aber da könnten die Leute auch noch hinkommen und die sind noch nicht reif für das Geheimnis der Kraft. Für das Reich Gottes, würde ich heute sagen, umdichten. Und dann kommt ein anderer, der weiseste Gott von allen Göttern, und er sagt, lasst uns das Geheimnis des Universums, die Kraft des Universums in den Menschen selbst verstecken. Die werden suchen, überall suchen, die werden ahnen, das muss doch da sein, irgendwo, ist gar nicht weit weg. Es ist im Herzen der Menschen. Und dort wurde das Reich Gottes versteckt, die Kraft Gottes versteckt. Und dort kam der Heilige Geist. Die Juden haben gedacht, ja, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und Jesus sagt, vergiss das alles. Der hat so gedacht, wie die Leute dort gedacht haben vom Reich Gottes. Sie haben gedacht, ja, mit äußeren Gebärden, da muss jetzt Jesus auftreten und Judas hat noch ein bisschen nachgeholfen, dass der Heiler ein bisschen schneller sich beeilt und da etwas unternimmt. Das war seine Absicht, er wollte dem lieben Heiland nachhelfen. Und ich sage euch, dem lieben Heiland nützt nichts, wenn du nachhilfst. Gott ist stark genug, er kann selber arbeiten. Und er hat den Herrn Jesus verraten und verkauft. So. Und der Herr sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, was das bedeutet? Ihr werdet meine Märtyrer sein. Du wirst geschlachtet werden müssen, damit das rauskommt, was in dir drin ist. Du bist das Opferlamm. So viele Leute, die glauben, ja, da kann ich mich erst so richtig entfalten. Nein, du bist das Lamm. Nicht nur Jesus ist das Lamm, sondern du bist das Lamm für deine Familie. Ein Lamm reichte aus für die ganze Familie damals beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Und da suchst du das Reich Gottes. Wo ist das Reich Gottes? Wo ist der Schutzengel? Wo ist die Kraft? Wo ist die Herrlichkeit? Es ist in dir drin. Verborgen. Und erst wenn du die Reise nach innen antrittst, wirst du es entdecken. In aller Liebe. Gott wirkt da, wo wir gar nicht vermutet hätten, gar nicht gerechnet hätten. Um Gottes Wege zu verstehen, brauchen wir den Heiligen Geist, um das zu entschlüsseln und zu entziffern. Wie arbeitet Gott? Gott offenbart sich in Schwachheit. Also er ist ein verborgener Gott und Gott wirkt in unserer Schwachheit, in unserer Krankheit, in unserer Not. Gott wirkt in unserer Niederlage. Da, wo wir gar nicht suchen. Wir suchen Gott in Sieg und Triumphen. Herr, da bist du da. Aber Gott ist da, wo du gar nicht denkst, dass er da ist. Er ist ein verborgener Gott. Entdeck es. Gott wohnt in der Tiefe. Warum? Ich sagte das Geheimnis. Damit die Klugen dieser Welt dort gar nicht hinkommen. Denn das Geheimnis der Kraft, das Geheimnis der Weisheit, das Geheimnis des Reiches Gottes ist nichts für die Klugen dieser Welt. Für die gebildeten, intelligenten, durchtrainierten Langstreckenläufer, Bergkraxler. Das Reich Gottes ist nichts für die Schlaue, sondern das Reich Gottes ist für Menschen, die nichts sind. Gott hat sich das erwählt. Lies mal Korintherbrief. Das, was nichts in der Welt ist, das hat sich Gott erwählt, auf das er zu Schanden mache, was etwas in der Welt ist. Uns umgeben unsichtbare Welten, Geschwister. Und das ist das Geheimnis. Gott hat uns sich in uns selbst versteckt, in unser Leben, in unser Kiez. Um ihn wahrzunehmen, brauchst du die Salbung, brauchst du geöffnete Augen, dass du siehst und erkennst. Wir müssen durch den Heiligen Geist berührt werden und plötzlich sehen wir nach innen. Wir gucken viel zu viel nach außen. Wir sollen viel mehr nach innen gucken. Was ist in mir los? Was ist in mir los? Wo stimmt's bei mir nicht? Was will Gott bei mir tun? Der Heilige Geist bringt uns in eine andere Welt und er bringt uns zu Jesus und verklärt uns Jesus und sagt, Herr, hier ist gut sein. Und du wirst sehen, wenn du denn diesen unsichtbaren, verborgenen Gott entdeckst, du wirst staunen, wie groß dein Gott wirklich ist, was du mit deinem Gott kannst. Wie hat sich Gott dem Moses offenbart? Hör zu. Wer bist du? Wie heißt du, Herr? Bist du Jehova? Bist du Elohim? El Shaddai? Weißt du, die ganzen frommen Namen, hebräische Namen, schmeiß alle weg. Das ist Gott nicht. Weißt du, wie Gott richtig heißt? Ich bin der ich bin und ich bin der Daseinende Gott. Gott ist immer da, wo du bist, in deiner Situation, in deiner Haut, in deine Socken, in deine Schuhe, in deinem Haus, in deinem Leben. Ich bin der Daseinende Gott, nicht der Herr der Heerscharen. Das ist er auch. Oder Gott aller Götter. Herr aller Herren. Gott ist der Daseinende Gott. Wenn du krank bist, er ist bei dir als Krankenpfleger. Wenn du arm bist, er ist der, der dich füttert und versorgt. Wenn du schwach bist, er ist der, der unter die Arme greift. Der Daseinende Gott ist immer da, wo du bist. Und dort wirst du ihn finden und antreffen. Ich war nackt, ich war bloß, ich war gefangen, ich war durstig, ich war hungrig. Herr, wo? Verstehst du? Plötzlich siehst du, wo der Herr zu finden ist und wo man ihn entdeckt. Der Heilige Geist bringt uns in die Gegenwart Gottes, dass wir ihn entdecken. Das ist der Herr. Und der Herr verlässt uns nicht. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Gott versteht, man erst, wenn man mit ihm verbunden ist, wenn man die Augen geöffnet bekommen hat vom Heiligen Geist, wenn man ein inneres Verhältnis zu ihm hat, wenn man ihm gehorcht. Du bist der Daseinende Gott. Herr, du bist bei mir. Alle Tage. Du bist mein Hirte. David war ein Hirte. Und der Herr sagt, und er sagt über Gott, du bist mein Hirte. Er war im Kampf, an der Schlacht. Der Herr, Herr, du bist mein Schild. Herr, du bist mein Streiter, mein Kämpfer, mein Vorkämpfer. Gott erlebt man immer da, wenn er mit einem ist und durch einen wirkt. Du bekommst Mut. Wenn du, während du arbeitest, da wirst du verändert, da wirst du neu belebt. Wir erleben Gott, wenn wir vom Heiligen Geist durchdrungen sind. Da erleben wir Gott und seine Macht und seine Herrlichkeit. Gott ist ein verborgener Gott. Gott wirkt in unseren Nöten. Er ist ein Nothelfer. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Das ist Gott. Ein Nothelfer. Weißt du, Gott ist immer da, wo alles Künstliche und Menschliche und Irdische aufhört. Wo kein Arzt mehr helfen kann, dann sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn alle Medikamente versagen, dann sagt er, ich bin deine Medizin. Ich bin deine Salbe. Weißt du, wenn das Künstliche, das Menschliche, das Irdische versagt, dann sagt der Herr, ich bin dein Licht. Und die künstlichen Dinge sind nicht Gott. Gott ist, sind natürliche Dinge, ganz selbstverständliche Dinge. Also wenn du Gott suchen willst, mach die Augen auf und geh in den Wald. Und da wirst du sehen, das hat Gott gemacht. Diese kleine Ameise. Ich werde nie vergessen mit meinem Enkel, wie es war, mit Vergrößerungsglas und haben auf dem Balkon die Ameisen verfolgt. Und ich war so erstaunt. Und ich habe gesagt, guck mal. Und wir waren so begeistert. Wir haben versucht, die Ameisen umzulenken. Aber die haben ihren Weg, ihr Ziel, ihre Richtung. Die wissen, was sie wollen. Und dann ist mir so groß geworden, wie groß ist mein Gott, wenn er sogar die Ameise so wunderbar geschaffen hat. Wir sollen Gott entdecken in den Kleinigkeiten, in den alltäglichen Dingen. Dort ist Gott versteckt. Beim Umzug, beim Aufräumen, beim Wäschewaschen, beim Holzhacken, beim Autofahren. Wir haben neulich Parkplatz gesucht, dann habe ich gebetet, lieber Gott, hilf mir, einen Parkplatz zu finden. Dann sagt Silvia, nein, also darüber soll man gar nicht beten, dafür soll man nicht beten. Du, ich darf auch für einen Parkplatz beten, damit ich meinen Parkplatz finde. Weißt du, und gewiss, ich soll für mein Heil beten und meine Erlösung beten, aber ich darf auch für meinen Parkplatz beten. Herr, gib mir einen Parkplatz. Und oft passiert das, da fährt doch einer raus mir vor die Nase. Bittet und es wird euch gegeben. So passiert das Reich Gottes, so wirkt das Reich Gottes. In kleinen Dingen, in kleinen Stücken. Gott und die Natur sind eins. Also wenn du Gott erleben möchtest, Römer 1, lies mal Römer 1, sie wissen von Gott. Man muss von Gott den Leuten draußen auf der Straße nichts erklären. Die müssen nur ihre Augen aufmachen und ihre Ohren. Und dann hören sie das Gezwitscher, hören die Wunder Gottes und hören all das Große. Und die sehen diese großen Kräfte Gottes und sie haben Gott nicht geehrt und Gott nicht gedankt. Das ist das Problem. Entdecke Gott in den natürlichen Kräften, im natürlichen Wirken. Ein alter Arzt hat einmal gesagt, wir Ärzte können nur verbinden, die Natur heilt. Wir Ärzte verbinden nur. Der Arzt kann dir nur ein Pflaster geben, aber heilen tut der liebe Gott. Wir können den Menschen helfen, die Menschen ermutigen, aber helfen kann der heilige Gott und der mächtige Gott. So, Gott und die Natur, sie arbeiten automatisch. Lass einen Löwen aus dem Zoo raus und der wird sich selber verteidigen. Da musst du das Tier nicht verteidigen. Leg ein Samenkorn in die Erde, das Samenkorn wird von selbst wachsen. Es wird aufgehen. Und du sagst, du, wie kommt das? Das habe ich gar nicht vermutet. Das war nur ein Körnchen. Die Natur ist von Gott gesegnet. Gott hat die Natur, die Schöpfung gesegnet. Und er sagte, die Erde bringe hervor, die Tiere wurden gesegnet, die Pflanzen wurden gesegnet, alles wurde gesegnet. Und deshalb, auch der Mensch wurde gesegnet. Und deshalb, wenn wir was von Gott haben möchten, das Reich Gottes entdecken möchten, wir müssen um den Segen Gottes bitten. Aber was ist der Segen Gottes? Ein frommer Spruch, mehr nicht. Herzliche Glückwünsche. Das ist der Segen Gottes. Aber du hast jetzt den Wunsch, den herzlichen Glückwunsch Gottes für deine Arbeit. Und jetzt kannst du gehen. Das ist die Wirkung des Reiches Gottes im Geheimen. Sei gesegnet, sei erfolgreich, sei stark, sei gesund. Römer 1, Vers 20 noch ganz schnell. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen und an seinen Werken. Und wenn man sie wahrnimmt, so dass man sie sieht, hat keiner eine Entschuldigung. Keiner. Sie haben die Kraft Gottes vor Augen. Die wirkt. Der Frühling, plötzlich schießt alles aus dem Boden. Plötzlich blüht, plötzlich ist Sommer und reift. Und im Herbst kann man Früchte ernten. Wie kommen aus dem Baum da solche Äpfel raus? Wo kommen die her? Das sind die Kräfte der Natur. Da kannst du nicht leugnen. Aber du siehst das alles nicht. Aus diesem Baum, was soll aus dem nochmal was werden? Da haben wir gar keine Hoffnung. Wir haben schon manchmal Dinge aufgegeben. Und da steckt Leben drin. Alles kommt aus dem unsichtbaren Bereich. Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod. Krankheiten fangen im unsichtbaren Bereich an. Wenn du Angst bekommst, wenn du unsicher wirst, wenn du von Reiz überflutet wirst, nur noch hören, sehen. Weißt du, wir werden heutzutage so überflutet von negativen Meldungen und Nachrichten. Uns fehlt diese göttliche Beziehung zu Gott, dass ich in Frieden leben kann. Und ich habe euch gestern gesagt, eine Statistik, Milliardärkinder, die haben keinen Fernseher. Und wenn sie haben, dann gucken sie nur Videos. Und die Eltern erlauben ihren Kindern nicht, den ganzen Schund und Dreck anzugucken, denn das ist alles viel Information. Die können sich 1000 Fernseher leisten, aber die machen ganz bewusst, das ist nichts für uns. Und deshalb wachsen sie auch anders auf. Und deshalb versuchen sie sich dann vorzubilden und vieles andere mehr. Gewiss, es gibt auch Schlampen. Aber das Allgemeine, das Groß ist, gebildete Leute, die haben gar keinen Fernseher. Die sagen, ich werde informiert, ich werde das erfahren, was ich brauche. Ich werde nie vergessen, ich predige im tiefsten Russland, irgendwo hinterm Ural. Dann kommt, erzähle ich von der, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Dann sagt er, das haben wir noch gar nicht gehört. Das ist auch uns gar nicht wichtig, ob die Berliner Mauer steht oder gefallen ist. Für mich ist es wichtig, ich lebe in Berlin und ich habe das erlebt und so weiter. Ach, weißt du, wenn der liebe Gott will, dass wir es erfahren, dann wird er uns informieren. Wenn Gott will, dass du was erfährst, er wird dich rechtzeitig informieren. Warnen oder was auch immer ist. Gott ist der im Verborgenen wirkt. Der informiert dich im Verborgenen. Plötzlich kriegst du einen Schock oder so einen Schubs nachts im Bett und springst aus dem Bett raus und plötzlich heißt es, pack alles zusammen und geh nach Ägypten. Wie bei Maria und Josef und Jesus. Oder geht auf einem anderen Weg nach Hause. Das kann dir niemand erzählen. Das kann nur der liebe Gott leiten. Weißt du, der Heilige Geist und Gott arbeiten unsichtbar nachts, wenn wir schlafen. Und die Weisen haben einen Impuls bekommen, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Warum? Weil der Herodes schon die Messer wetzt. Weil der Herodes schon so Böses plant und Gott weiß, was die Leute planen. Deshalb leitet er seine Kinder unsichtbar und führt sie unsichtbar. Ein ganz wesentlicher Teil ist, dass du an diesen unsichtbaren Gott glaubst, an ihn siehst und weißt, ein Sterblicher kann ihn gar nicht sehen, aber ich sehe ihn, mein Vater, mein Daddy, mein Papi. So, und du brauchst ein inneres Organ, um Gott wahrzunehmen. Denn siebten Sinn, du sagst ja, gibst du 5. Und der 6. Sinn ist Zweifel. Aber der 7. Sinn ist Glaube. Wir brauchen den 7. Sinn. Ich glaube, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das kannst du nirgendwo lernen in der Schule. Auch nicht in der Kirche. Das muss der Heilige Geist dir ins Herz offenbaren. So alles, was geschieht, geistlich geschieht, um uns herum, ist verborgen und unsichtbar. Das kannst auch niemand erklären. Und deshalb versuche auch niemand zu erklären, mir ist Gott erschienen. Oder ich habe mit dem Heiland gesprochen. Das ist etwas Persönliches zwischen dir und Gott. Und lass nichts dazwischen kommen. Und der Teufel spitzt die Ohren. Der passt auf. Was hat er gesagt? Was hat der Herr ihm offenbart? Und er versucht als Quertreiber irgendwie dazwischen zu funken. Plötzlich erhört er dir drei Viertel dieser Gebete. Plötzlich kommt einer, du, darf ich das Ihnen schenken? Und du sagst, wie kommst du das? Ihr habt zu Gott gebeten und da kommt so ungebeten und überreicht mir das. Der hat mitgehört. Deshalb, ich sage euch ein Geheimnis, Geschwister, betet in Zungen, dann versteht der Teufel nicht. Dann hört das, die ganzen Geheimdienste hören das gar nicht ab. Betet in Sprachen. Betet in Sprachen. Der Teufel, und wir wundern uns, Mensch, und du merkst hinterher, das ist vom Teufel eingefädelt gewesen. Das war alles so menschlich, so manipuliert. Und die versuchen mich zu manipulieren, mich einzukaufen und mich zu missbrauchen und auszunutzen. Passt auf, wenn wir beten, unsere Gebete werden abgehört. Und zwar nicht von den Amerikanern und auch nicht von unserem Nachrichtendienst. Unsere Gebete werden vom Teufel abgehört. Und wir sind dann verblüfft, dass plötzlich da jemand uns anruft und sagt, das ist aber merkwürdig. Heute Morgen um 6 Uhr habe ich gebetet. Und jetzt rufst du mich an, halbe Stunde später. Woher weißt du das? Verstehst? Und es gibt satanisch geführte, geleitete Menschen. Satanisch geführte, geleitete Menschen. Die bekommen Aufträge vom Teufel. Das sind seine Agenten. Und der Teufel hat auch seine Diener, so wie Gott seine Diener hat. Aber die Diener Gottes sind nicht aufdringlich. Und die versuchen dich nicht zu manipulieren. Die sind froh, wenn sie nichts zu tun haben. Verstehst du? Aber die Diener Satans, die wollen was tun. Verbirg dich am Bach. Weißt du, wir haben diese Veranlagung. Wir wissen, Gott ist da. Gott ist unsichtbar. Aber wie erlebe ich das? Die Tatsachen und die Fakten Gottes. Weißt du, Glaube, Liebe, Hoffnung. Hast du das schon mal gesehen, wie die aussehen? Ich habe noch keine Liebe gesehen, ich habe noch keine Hoffnung gesehen, ich habe noch keinen Glauben gesehen. Die haben sich bei mir noch nicht vorgestellt. Aber ich habe gesehen, wenn ein Mensch hofft und wie das aussieht, wenn er Hoffnung hat. Und ich habe gesehen, wie ein Mensch aussieht, wenn er Liebe hat und Liebe übt. Dass er sogar die Komplizierten, die Schwierigen tragen kann und die Unsympathischen. Das sehe ich. Aber ich habe Liebe noch nie gesehen. Liebe ist nur Theorie, Philosophie, Theologie oder was sonst noch. Irgendeine Wissenschaft. Das Reich Gottes ist im Verborgenen. Das Reich Gottes ist nicht äußerlich. Ja, ich bin ein Jude. Oder ich bin ein Christ. Ich bin ein Moslem. Ich bin ein Buddhist. Vergiss es. Die sind es gar nicht, die das sagen. Und je mehr die das sagen, desto weniger sind sie davon. Auch Christen und auch Juden und so weiter. Ich werde nie vergessen, das hat mich mal interessiert. Blutuntersuchung lassen. Man kann feststellen, welche Genen, wo, mit welchem Volk, mit welcher Sippe man verwandt ist, wie man verwandt ist. Und in der Schweiz gibt es eine Agentur, 200 Euro kostet das. Da kann seine Blutampulle einschicken und dann werden sie untersuchen und feststellen, was du bist. Und da war ein so echter, waschechter, 150%iger Jude, der sagte, ich will feststellen, aus welchem Stamm ich komme, ob ich ein Kohen bin, also aus der Priesterlinie. Und er hat das Blut eingeschickt und weißt du, was dabei als Ergebnis kam? Da ist so viel Wikingerblut in seinem Blut. Von wegen da israelisches Blut. Und die meisten Juden werden schockiert sein, was für ein Blut in ihren Adern sind. Die meisten sind Türken. Ja, ein Türkenvolk, Kasaren. In aller Liebe. Das sind keine Juden. In der Bibel heißt das, hörst du das? In der Bibel, sie sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht. Wo kommen die her? Allein Gott weiß, wer und was du bist. Und in der Endzeit, da wird jeder Stamm zu seinem Stamm kommen, jedes Volk zu seinem Volk, jede Rasse zu seiner Rasse, jede Sprache zu seiner Sprache. In Römer Kapitel 2, Vers 28, Paulus setzt sich mit diesem Thema auseinander. Reich Gottes ist im Verborgenen, im Stillen. Du merkst erst, wenn es nicht da ist. Aber das Reich Gottes ist da. Und Paulus schreibt hier, als Jude, er war ja waschechter Jude, konnte sogar sagen, ich komme aus Stamm Benjamin. Ein Pharisäer von Pharisäern. Also der hat es sehr genau genommen. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht der, der die Beschneidung hat, der dem Fleisch nach, sondern der ist ein Jude, der inwendig verborgen ist und inwendig beschnitten ist. Der ist ein Jude, der inwendig beschnitten ist an seinem Herzen. Der ist ein Jude. Der ist ein Christ. Und da müsste ich deinen Brustkorb aufmachen und nachgucken, ob du da am Herzen beschnitten bist oder nicht. Aber da muss ich warten, bis du gestorben bist. Weißt du, nur der inwendig im Verborgenen beschnitten ist, im Verborgenen Jude ist, die im Geist und nicht im Buchstaben, die Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das ist, Gott wirkt im Verborgenen. Und ein Christ ist im Verborgenen Christ, wo es niemand sieht. Ein Wort, bei dem ich ein bisschen bleiben möchte, ein paar Sekunden, Gott helfe mir. Kolosser Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das Leben mit Jesus ist ein Geheimnis, Geschwister. Wer das Leben nicht lebt, dieses verborgene Leben nicht lebt, der weiß nicht, wovon ich spreche. Der wird mich nicht verstehen heute Morgen. Weißt du, es ist nicht das Oberflächliche. Ich bin Christ und bekreuze mich ein paar Mal am Tag. Das ist nicht Christentum. Ich gehe in die Kirche morgens, mittags und abends. Das ist nicht Christentum. Christentum ist Leben mit Christus. Leben in Christus. Leben durch Christus. Das ist ein Geheimnis. Das neue Leben muss aus der Sicht Gottes in meinem Leben sichtbar sein. Nicht von Menschen. Die Menschen müssen, weißt du, wenn die dich angucken, die müssen mich angucken wie Johannes Matthäus. Aber ich muss aus dem Blickwinkel Gottes von oben gesehen werden. Das ist ein Kind Gottes. Das ist kein natürlicher Mensch. Von oben. Weißt du, und die Menschen sehen nicht, denn ihr Blick ist verstellt. Durch Äußerlichkeiten, Nebensächlichkeiten, durch irdische Sachen. Die sehen das nicht. Deshalb, aus der Sicht Gottes musst du Kind Gottes sein. Wie viele ihn aufnahmen. Sieht Gott Jesus in dir? Das neue Leben muss aus dem Blickwinkel Gottes gesehen werden. Kolosser Kapitel 3, 1 bis 4, lies mal diese Verse. Weißt du, das ist eine geistliche Erfahrung, davon spricht Paulus. Und er spricht von dieser Erfahrung, die liegt weit zurück in seinem Leben, dieses verborgene Leben. Paulus schreibt mal über außersinnliche, übersinnliche Erfahrungen. Und er schreibt nicht gleich vom Flug zur Kanzel. Gleich da von meinem Studierzimmer gleich als Missionar Nummer 1. Nein, er sagt, ich weiß nicht, wo ich war im Geist. Und das 14 Jahre, nachdem er das erlebt hat. Du siehst intime, persönliche Sachen, die nur zwischen dir und Gott passieren. Die kannst du nicht gleich erzählen, die musst du zuerst mal innerlich verarbeiten, verdauen. Das muss ein Stück von deinem Leben werden. Und Paulus sagt, ich weiß nicht, wo ich war, aber ich war im dritten Himmel. Ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hat Gott mir offenbart. Und er gibt sich damit nicht an. Weißt du, manche Christen, wenn die nur ein bisschen was erleben, dann machen sie gleich große Reklame. Mir ist der Herr erschienen. Mir ist er begegnet. Nein, lebe weiter wie bisher. Geh deinen Weg weiter wie bisher. Wichtig ist, dass Gott dich sieht, dass Gott dich liebt, dass Gott dich versteht, dass du Gott hörst. Und das ist der Inhalt des wahren Evangeliums, dieses verborgene Leben in Christus. Der Inhalt muss da sein, nicht nur das Etikett, ich bin ein Christ und drin ist nur Wasser. Weißt du, nicht nach unserem irdischen Zustand, sondern Gott interessiert sich, wie bist du im Himmel. Dein Reich geschehe, dein Wille geschehe vom Himmel hier auf Erden. Komm runter. Gott will uns durch die Brille Jesu sehen. Und da bist du Gott für Gott interessant. Wenn er in dir Jesus sieht, ein Stück Jesus von dir. Und weißt du, wie Gott Jesus sehen möchte? Als den Gekreuzigten in deinem Leben. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind gestorben, wir sind begraben und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben. Ohne all diese inneren Veränderungen innen drin, ohne diese Reife in diesem Wachstum, wirst du nie das Ziel erreichen. So viele Menschen versuchen mit gesetzlichen Leistungen etwas zu erreichen. Ja, weißt du, das ist ein Vollendeter. Ich kenne solche Leute, weißt du, das ist ein Vollkommener. Der zieht sich anständig an, der ist brav, der hat eine tolle Frisur. Verstehst du, religiöse Frisur, Heiligenschein hat er obendrauf noch. Also, das ist ein Vollendeter. Aber du weißt gar nicht, dass er ein Teufel ist. Mir ist mal in der Grabeskirche in Bethlehem passiert, da müssen wir alle auf die Knie gehen, damit wir überhaupt durch die Kirchentür kommen. Geht mal runter und da kommt ein altes Weibchen, was weiß ich von woher, und bucklig und kann sie gar nicht, die kommt gar nicht runter. Da gibt doch der Priester einen Klaps, dass die Frau von vorn bis nach hinten fliegt. Da habe ich gedacht, guck mal, das sind Priester. Verstehst du? Die arme Frau wollte nur sehen, wo Golgatha war, wo ist mein Heiland gestorben? Und dann, mir ist Hören und Sehen vergangen. Ich bin gleich aus dieser Heuchlergrube rausgekommen. Da habe ich gedacht, nee, da ist Jesus nicht drin. Jesus ist, wo Liebe ist, wo Gnade ist, wo Verständnis ist. Das ist, was ein Priester ausmacht. Und da wird ganz klar beschrieben, der soll nicht nur, schnell, der Nächste bitte, verstehst du, dass die Leute durchgeschleust werden? Wie bei der Autowaschstraße. Das Weibchen wollte nur Jesus sehen. Die war beten, hat geweint, als es aus ihrer angekrochen kam. Gott sieht, was im Herzen drin ist. Ob man etwas aus Geschäft macht, aus Beruf, Berufswegen oder aus Begeisterung, aus Hingabe und Liebe. Gott sieht das Herz, wie man dient. Und man nur arbeitet, um was zu verdienen und nur dem Chef gut zu gefallen. Gott sieht alles, Gott kennt alles. Wir sehen so viel Einbildung und so viel Arroganz an den Menschen und so viel Heuchelei und so viel Falschheit in der Gemeinde. Halleluja, Lob und Dank. Verstehst du? Alles Scheinheiligkeit. Und was sagt Jesus zu den Pharisäern? Ihr haltet die Schüssel äußerlich rein und innen drin ist voller Totengebeine, voller Ungeziefer, voller Geschmeiß. Stinkt zum Kotzen. Äußerlich poliert, vergoldet, umrandet. Wunderbar gemacht. Gott sieht das Herz an. Gott interessiert nicht das Äußere, sondern das Verborgene, das Unsichtbare in uns. Viele glauben, wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, das reicht mir vollkommen aus. Und das ist was wirklich ausreicht. Liebst du Jesus? Nicht missionierst du für Jesus? Nicht predigst du für Jesus? Nicht gibst du für Jesus? Liebst du Jesus? Das ist total was anderes. Und Liebe hat man noch nie gesehen. Mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferstanden. Ist dein Leben aus der Sicht Gottes vollkommen? Die Bibel sagt, ihr sollt heilig sein, vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das, weißt du, du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Du schaffst es nicht. Der Heilige Geist muss es wirken. Und was konnte Gott bisher in deinem Leben vollbringen? Aus der Blickrichtung Gottes, aus der Perspektive und der Ansicht Gottes muss unser Leben stimmen. Nicht aus der Ansicht der Leute, dass ein guter Pfingstler, guter Baptist, guter Methodist, guter Heuchler. Verstehst du? Guter Schriftgelehrter. Nein, wie sieht Gott uns? Und du wirst nicht glauben, ich habe unter Drogenleute missioniert, ich habe wirklich unter den schlimmsten Leuten missioniert und evangelisiert und ich habe festgestellt, mancher Säufer, mancher Lump hat ein besseres Herz als mancher Scheinheiliger. Verstehst du? Da gibt es sein letztes Hemd weg. Weißt du, das habe ich erlebt. Weißt du, der Kern ist es, worauf es ankommt. Und es werden nicht alle im Himmel sein, die nur Herr, Herr rufen, sondern die den Willen Gottes getan haben. Geh hier auf den Leopoldplatz, da gibt es auch ein paar, die ich getroffen habe in den letzten 20 Jahren. Das sind Menschen, die sind total verkommen äußerlich, denkst du, nee. Aber diese Leute würden dir das Brot brechen und dir Brot geben. Ich werde nie vergessen, auf dem Breitscheidplatz evangelisiere ich, da kommt ein Türke und dann sagt, Pastor, Sie missionieren, draußen ist so heiß, nehmen Sie das Wasser und trinken Sie. Verstehst du? Ein Türke, der nichts mit Christentum zu tun hat und zu tun haben will, aber der sieht, hier, der Imam von nebenan, aus der Moschee, ich schlage die Tür und die unterhalten und wir beginnen ein Gespräch und habe festgestellt, was, wir schimpfen auf die Leute, Islam und so weiter. Nein, Leute haben ein gutes Herz. Als ich nach Berlin kam, habe ich überall gesucht, wo können wir uns versammeln. Und dann lese ich da Gebetsraum. Da denke ich, Mensch, das wäre was für mich, ein Gebetsraum. Und da rufe ich an und das ist eine Moschee in der Uni hier. Eine Moschee, ein Gebetsraum. Und dann rufe ich an und da meldet sich der Imam. Da sagt er, Entschuldigung, da sage ich, Entschuldigung, also das ist eine Moschee, das wollte ich gar nicht. Nein, sagte er, hören Sie auf. Heute Nacht habe ich geträumt, ein Jude wird mich anrufen und mich umarmen und küssen. Verstehst du? Plötzlich ist da und wir haben ein ganz tolles Gespräch gehabt. Aber ich wollte nicht, weil ich dort die Schuhe ausziehen muss. Und das ist nichts für mich. Weißt du, wir wollen Gott dienen. Aber weißt du, plötzlich ist eine Herzlichkeit da. Weißt du, wir sollen Mensch von Mensch angucken und nicht nur, wie sieht er äußerlich, was für eine Religion hat, was für ein Gebetsbuch hat er, was für ein Katechismus. Gott sieht das Herz an. Gott sieht den Verborgenen. Und er vergilt es öffentlich. Also ich habe reine Freude gehabt, mit dem Imam da zu telefonieren und zu sprechen. Deshalb, Leute verstehen dich nicht, wenn ich das den Leuten erzähle, als ich das meinen Brüdern erzählt habe, die haben mir den Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, das gibt's nicht. Ich habe auf dem Katholikentag in Augsburg gepredigt und das habe ich niemand erzählt, außer meinem Vorsteher damals, dass ich auf dem Katholikentag gehe. Habe gedacht, wenn die dich hängen, dann weiß er wenigstens informiert und wissen, wo ich hänge. So, und habe ich ihn informiert, ich werde auf dem Katholikentag predigen. Der Bischof von Augsburg hat mich eingeladen, ich soll predigen und habe meine Predigt gehalten. War sehr gesegnet. Über 1000 Leute kamen zu Jesus. Und weißt du, wir haben so Massengebet gesprochen, komm Herr Jesus in mein Leben und so weiter, alle miteinander. Gott hat uns wunderbar gesegnet. Dann kommt der Ortspriester und sagt, der ist ein Freikirchler, der ist ein Protestant und der ist nicht ordiniert. Dann sagt der Bischof, bleiben Sie ruhig, seien Sie still, ich ordiniere ihn jetzt. Und er ist jetzt ordiniert und er darf hier predigen. Und der Bischof hat mir erlaubt zu predigen. Er hat die Autorität gehabt. Weißt du, und wir haben ganz tolle Zeit gehabt. Und nach einem Jahr fahre ich mal in Augsburg vorbei. Dann besuche ich den Bischof und dann sehe ich in seinem Büro, Vorzimmer, da sind Zettel ausgelegt, 20 Gebetskreise sind entstanden, Hausbibelkreise. Weißt du, die Leute, ich habe nur eines sagen können, such deine lebendige Gemeinde. Weißt du, die haben gedacht, die katholische Kirche wäre die lebendige Gemeinde. Aber Gott weiß. Weißt du, wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Der Heilige Geist arbeitet im Verborgenen. Der Heilige Geist arbeitet im Stillen. Und dass ich zu dem Bischof kam, wisst ihr, das ist auch eine ganz merkwürdige Geschichte, wie Gott arbeitet. Da hat irgendjemand eine Kassette dem gegeben zum Anhören, ob das gut oder schlecht ist, zum Prüfen. Und der hat diese Kassette angehört, der sagte, ich habe über 10 Mal ihre Kassette angehört. Und das hat zu mir so gesprochen. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, ich muss sie einladen, am Katholikentag zu predigen. Weißt du, eine Kassette, was manchmal eine Kassette, eine Predigt bewirkt, das glaubst du gar nicht. Öffne Türen. Sprengt den Horizont und sprengt bei. Weißt du, nicht, dass er gesegnet worden ist, ich bin selbst gesegnet worden durch diesen Dienst. Gott arbeitet an uns. Gott zerbricht uns und dann komme ich nach Hause, dann kriege ich Briefe, dann standen in der Zeitung natürlich auch was in Augsburg und die Geschwister aus Augsburg, der Pastor von Augsburg hat die Hölle heiß gemacht. Pastor, mal tut es Predigt bei den Katholiken jetzt. Da sind wir schon so weit gekommen. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir kommen weit, wenn wir Gott vertrauen. Gott bringt uns weiter. Weißt du, dass wir die ganzen Barrieren, die ganzen Schranken, die ganzen Grenzen abbrechen? Gott ist nicht katholisch, Gott ist nicht evangelisch, Gott ist nicht islamisch, Gott ist nicht buddhistisch. Mein Bruder aus Indien hat jetzt diese Tage oder vor kurzem geschrieben, der wird es nie vergessen, wie ich dann in Indien, in Madras, in der Leprastation kam und da ist der buddhistische Priester verstorben, die Witwe kann die Beerdigung nicht bezahlen. Dann frage ich, was kostet die Beerdigung? $50 habe ich die Beerdigung bezahlt. Du, die Leute haben nicht vergessen, dass ich für den Buddhisten seine Beerdigung bezahlt habe, für den Priester. Und die Leute kamen, die haben mich nicht mehr abgelehnt, obwohl es alles Buddhisten waren. Warum? Weil ich die Beerdigung für den Priester bezahlt habe. Tue Gutes. Und Gott öffnet Türen. Und manchmal wissen wir gar nicht, was Gott alles macht in unserem Leben. Wir haben keine Ahnung. Dieser unsichtbare Gott führt die Seinen. Halleluja. Deshalb, viele verstehen dich nicht. Du musst sterben. Und wenn du gestorben bist, dann ist es vollkommen egal, ob die Leute dich verstehen oder nicht. Ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert. Ja. Der Stand ist so wichtig. In Christus ist der alte Mensch gestorben. Hier in dieser Welt, du hast noch diese Verbrechernatur an dir. Weißt du, da riechst du nach dem Stall und jenem Stall. Aber von Gott aus sind wir gerecht gesprochen, heilig gesprochen, wiederhergestellt. Gott interessiert sich nicht mehr um das, was war. Gott interessiert sich, was wird. Was wird aus meinem Leben? Deshalb werfen die Ungläubigen den Christen vor, ja, ihr seid ja nicht besser wie alle anderen Menschen auch. Und da höre ich immer wieder, ihr seid doch nicht besser. Guck mal, eure Leute, die lügen, die stehlen, die lügen nicht mehr offensichtlich, aber die machen Notlügen. Weißt du, da rutscht mal was dies und jenes raus. Ihr seid doch nicht besser als alle anderen Menschen auf der Straße, als die Ausländer. Aber weil wir Gott sehen, er sieht uns, er sieht das Herz. Gott hat das Herz von David gesehen, obwohl er ein schlimmer Bub war. Der war kein anständiger, braver Mensch. Wenn der David heute leben würde, der würde aus der Kirche ausgeschlossen, aus den frommen Kreisen. Hätte nichts zu suchen. David, du bist ein Ehebrecher. David, du bist ein Mörder. David, du bist das und du bist das. Aber Gott sah sein Herz. Und Gott nannte ihn Freund sogar aus der Sicht Gottes. Und das ist das, worauf es ankommt. Wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott uns? Und Gott sieht das Verborgene, was kein Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist und der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. Wahre Gläubige werden von oben gezeugt. Sie werden gezeugt, heißt es, verschmolzen. Sie werden vereint mit Gott. Und die sind mit Gott verbunden. Und es ist egal, was jetzt um die herum passiert, was die Leute denken. Sie führen jetzt ein verborgenes Leben, ein merkwürdiges Leben. Ein merkwürdiges Leben. Sie sind neue Kreaturen. In ihnen entwickelt sich was Neues. Und die werden geheiligt mehr und mehr. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, bleibt uns der Himmel verschlossen. Deshalb, wir müssen diesen Weg gehen. Wie heißt es einmal im Johannes 3? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir brauchen dieses Wunder der Veränderung. Aber das passiert zwischen mir und Gott. Mich kann niemand an die Haare ziehen und mich zu neuer Kreatur machen. Das macht der Heilige Geist. Im Himmel zählt mein verborgenes Leben in Christus. Das ist, was im Himmel zählt. Nicht meine christlichen Leistungen und Errungenschaften und wie viel ich missioniert habe. Das sind nachher die Werke. Wenn du Jesus wirklich liebst, wirst du alles für ihn machen. Da zählen nicht meine äußeren Errungenschaften. Nein, das, was ich für Jesus getan habe, aus Liebe. Aber das ist nicht wichtig für mein Heil. Mein Heil hängt von Christus ab, meine Beziehung zu ihm. Wir sind mit Gott verbunden, hineingeboren ins Reich Gottes, versetzt an himmlische Orte. Jesus sagt, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Das Fleisch sehe ich hier, aber was Geist ist, das sehe ich nicht. Was aus Geist geboren ist, ist verborgen, bleibt verborgen, den menschlichen Augen. Johannes 3, Vers 6 und folgende Verse, wie der Wind und so weiter. Du weißt nicht, woher der kommt, du weißt nicht, wie der geführt wird. Und dich geht auch gar nichts an, wie der andere geführt wird. Das darf dich gar nicht interessieren. Und du darfst ihn nicht richten und verdammen. Ja, guck mal, der macht das, der kann sich das leisten. Geschwister, es ist so wichtig. Gott führt jeden individuell, jeden anders. Das ist ein Geheimnis. Jeder, der aus dem Geist geboren ist, der weiß nicht, wo er hingeht und wo er herkommt und was mit ihm passiert und wie es mit ihm weitergeht. Es ist etwas Unbewusstes, Undefinierbares. Das Reich Gottes ist etwas Unbegreifbares. Menschlich kannst du nicht begreifen. Da streust was aus und da wächst es. Und da streust nächstes Mal aus und da wächst nichts. Auch das gehört dazu. Erfolg und Misserfolg. Und ich sage euch ein Geheimnis. Misserfolge sind manchmal größere Erfolge als Erfolge selbst. Mit den Erfolgen, da brüsten wir uns ein. Guck mal, ich bin ein guter Christ, ich bete und es passiert. Aber weißt du, wenn du betest 1000 Mal und 100.000 Mal und es passiert nichts, dann bist du trotzdem noch ein guter Christ. Warum? Gott testet deine Geduld. Und Gott sieht, der hält an am Beten. Der hört nicht auf zu beten. Und weißt du, Gott achtet nicht so, wie viel Erfolg du hast. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Das Reich Gottes ist etwas Unsichtbares, Mysteriöses, Geheimnisvolles, Unerklärliches. Reich Gottes ist Geist. So wenig, wie ich Geister sehe. Und manche Leute kommen, ich sehe Geister, Dämonen. Das ist alles nur Spuk, das spinnt nur in ihrem Kopf. Sowas gibt's gar nicht. Ich sehe Geister, die sind hinter mir her. Vergiss es. Du denkst es, weil du nicht im Reich Gottes bist. Wenn du im Reich Gottes bist, dann wirst du keine Geister mehr sehen. Du wirst befreit von diesem ganzen Spuk. So, Reich Gottes ist ein lebenslanger Prozess. Du schüttelst das alles ab. Weißt du, warum manche Leute Geister sehen? Ich werde nie vergessen, bei uns in der Teestube in Stuttgart, da war ein jungbekehrtes Mädchen, jeder hat so seinen Tisch gehabt, wo er Zeugnis abgibt, für Jesus missioniert und wirkt. Und da war einer da und der war sehr komisch, so verhext, verzaubert, so ja besessen für mich. Das hat man schon an den Augen gesehen, dass er besessen war. Man sieht an den Augen, ob einer besessen ist oder nicht. Augen sind die Fenster der Seele. So, das hat man schon gesehen. Und die liebe Schwester missioniert und erzählt und dann fragt sie, darf ich für sie beten und legt dem Kerl noch die Hände auf und betet noch für diesen Mann. Und er geht nach Hause. Natürlich war er von Gott berührt, weil Gott ist stärker als der Teufel. Und da werden auch Besessene berührt und gesegnet. Und er geht nach Hause und ich bin auch zu Hause und habe mich schon fast ausgezogen, wollte ins Bett gehen. Dann läutet Sturm bei mir an der Tür, wo er ist, Irmgard. Und die Leute und sagt, Pastor, ich kann nicht aus dem Auto aussteigen. Ich kann nicht nach Hause gehen. Hinter mir ist der Teufel, der sitzt mir im Nacken. Weißt du, sie hat einen Überhang bekommen. weil sie noch unbeschützt war. Sie war allein, hat am Tisch allein mit dem Mann da gebetet. Sie hat den Überhang bekommen. Und zwar, der Teufel hat sie beleidigt und bedrängt. Deshalb, pass auf, mit wem du umgehst. Wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Du kannst beten, kannst sagen, ich segne dich, aber nicht berühren. Verstehst du? Und die hat den Überhang bekommen. Ich habe natürlich mit dieser Schwester gebetet und es, durch ein Gebet war das weg, dieser ganze Floh. Verstehst du, der war verflogen. Aber ich sage nur eines, so passiert es, wenn wir nicht aufpassen. Reich Gottes ist nicht etwas, womit ich jetzt Geschäft mache und mich profiliere oder große Dinge vollziehe. Das ist ein lebenslanger Prozess. Die hat es gelernt. Die war nachher auf der Bibelschule, das ist jetzt irgendwo in Belgien. So, nicht einfach, ich muss etwas tun. Weil andere beten, bete ich auch für den oder für die. Du musst niemand kopieren, du bist ein Original. Und Gott muss dir zeigen, für den bete ich und für den bete ich nicht. Und für den bete ich auf Abstand, 100 Meter weg. Kann ich auch beten. Also Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht auf 100 Meter helfen könnte. Reich Gottes ist ganz was anderes, als was wir unter Reich Gottes verstehen. So Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen. Sind nicht aus dieser Welt. Es sei denn, Johannes 3, Vers 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich habe gestern euch gesagt, und auf Mittwoch darüber war das Thema ein Stück weit, wir müssen gottlose Menschen, ungläubige Menschen auf der Straße missionieren. Wir müssen ihn Jesus bringen. Er ist Herr, er ist der Heiland, er ist für die Welt gestorben. Aber Seelsorge kannst du nur an wiedergeborene Menschen tun. An Bekehrte. Denn da kann der Herr arbeiten. Denn wir bezeugen und Gott arbeitet weiter. Wir können Heilung zwar sagen, der Herr heilt, aber das Intensive nachher, diese Therapie, Seelsorge, echte Seelsorge, können wir nur an Gläubigen vollführen, die an Jesus glauben. Denn sonst, sie vernehmen nichts vom Reich Gottes. Und die schaden die nachher mehr, als was sie nützen würden. Das Reich Gottes ist nicht für jeden zugänglich. Man muss reif dafür werden. Deshalb sagt Christus, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters. Im Reich Gottes, das Reich Gottes, auf dem Reich, zum Reich Gottes, der Weg ist sehr schmal, die Pforte ist sehr eng. Die Pforte, weißt du, da kommst du kaum selber durch und da wirst du noch andere mitschleppen. Wer in das Reich Gottes möchte, der muss sich bücken, der muss sich klein machen, der muss seinen Bauch einziehen. Wer in das Reich Gottes möchte, der muss einfach gucken, dass er selber nicht stecken bleibt. Das ist es. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wie ein Schatzimacher, da musst du buddeln. Es ist nichts für die Medien, draußen fürs Fernsehen. Jesus, Gott hat nicht nötig, ins Fernsehen zu kommen. So, wir denken manchmal, das ist toll, wenn wir da Zeugnisse geben und so weiter, dass Leute aufmarschieren lassen und Zeugnis nacheinander geben. Nein. Weißt du, die gewöhnen sich an Zeugnisse zu geben. Ich werde nicht vergessen, Gott hilf hieß er. Auch jemand, der sich bekehrt hat und bei uns in der Drogenszene war und hat immer Zeugnis gegeben. Dann kommt er eines Tages und ist mit mir meistens auch mitgefahren, wenn ich evangelisiert habe, hier und da, ist er mitgefahren. Dann sagt der Bruder Matthäus, ich kann nicht mehr Zeugnis geben. Habe ich gesagt, wie, bist du abgefallen? Nein. Sagte, weißt du, dies wiederholt sich alles. Ich erlebe so viel mit Gott und ich will mich nicht immer wiederholen. Ich habe mich bekehrt. Und dann, ich habe noch ein Problem und ich habe das gar nicht gewusst. Weißt du, ich habe selber gar nicht gedacht, dass so ein Problem werden kann. Weißt du, ich füge immer noch schöner. Du denkst, es muss mehr passiert und dann muss schlimmer gewesen sein und es muss größer gewesen sein. Und weißt du, ich übertreibe und ich komme mir als Lügner vor. Es war schon schlimm, aber ich übertreibe. Ich schmücke die Sache noch. Ich mache noch dramatischer. Es ist vielleicht vieles wahr, was ich... Und er hat nicht gelogen. Denn ich wusste, wo der herkam und was alles passiert ist in seinem Leben. Aber weißt du, diese Gewohnheit, diese Routine, Zeugnis geben. Gott, Reich Gottes ist nicht Routine. Reich Gottes ist frisches, lebendiges Wasser. Jedes Mal was Neues. Und dann hat er gesagt, ich gehe nicht mit. Es sei denn, ich darf das weitererzählen, das bezeugen, was ich gerade erlebt, was mir groß geworden ist beim Bibellesen. Ich werde nie vergessen, der hat Probleme gehabt, verschiedene Art und Weise. Und dann liest er und sagte, weißt du, ich krieg nichts mehr anderes in der Bibel, kann die Bibel aufschlagen, wo ich will, immer das Gleiche. Ist, obwohl es nicht das Gleiche ist oder das Gleiche war. Aber weißt du, Gott redet und berührt den wunden Punkt. Viele glauben, das Leben mit Gott muss unbedingt unter die Menschen, in die Öffentlichkeit, bezeugt und bekannt werden. Manchmal wird uns sogar gesagt und gepredigt, jeder Christ ist ein Missionar, jeder Christ ein Evangelist. Das stimmt auf der einen Seite, doch unser Leben muss zuerst mal mit Christus in Gott verborgen sein. Wir müssen zuerst mal das alles durchleben, durchwachsen. Weißt du, zuerst einmal müssen wir richtig zubereitet werden, stabil gemacht werden, sonst fallen wir wieder zurück. Du sollst nicht zurückgehen, da wo du herkommst. Ich werde nicht vergessen, ein junger Mann hat sich bekehrt bei uns. Unten war die Conny-Bar, ein Drogenumschlagplatz in Bad Cannstatt. Und der kam da raus, war ein paar Tage bei uns, sagte, Bruder Matthäus, ich habe den inneren Drang, ich muss unten zu meinen Kumpels gehen und ihnen erzählen von der Gnade Gottes, was ich erlebt habe. Ich habe gesagt, du gehst nicht runter, bleib lieber hier. Nein, sagt, ich habe einen inneren Drang. Weißt du, auch der Teufel kann uns drängen. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat und dass du ihm wegläufst. Ich habe einen inneren Drang, ich muss meinem inneren Drang gehorchen. Nein, du sollst dem Pastor gehorchen. Und der Pastor hat gesagt, bleib oben, geh nicht runter, leb mit Jesus, kannst woanders missionieren, aber nicht da unten. Denn wir dürfen nie dran denken, weißt du, dort hast du gesündigt und der Teufel wartet schon auf dich, weil du dich dort versündigt hast. Dort wurdest du verführt, missbraucht, hast andere missbraucht, andere belogen, andere in die Szene hineingeschleust. Da war ein Dealer sogar. Und da geht er runter und sagt, Leute, ich will euch was sagen, schalt mal das Licht aus und ich bin Christ geworden. Dann sagt, prima, jetzt kriegst du einen Schuss. Und er nimmt den Schuss, sein Kumpel, den er dann mal da angedealt hat, mal, der gibt ihm einen Schuss und er setzt sich einen Schuss und ist erledigt. Lange Zeit nicht mehr gesehen. Und am Schluss, weißt du, wo der gelandet ist? In der Irrenanstalt. Verstehst? Aber dort kann Gott ihn vielleicht befreien und helfen. Manchmal ist Gefängnis gar nicht so schlecht. In aller Liebe. Weißt du, das ist komisch, was ich sage, aber ich spreche aus Erfahrung. Paulus hat nie in Judäa gepredigt. Und wenn er in Judäa gepredigt hat, hat er Widerstand gehabt, noch und noch. Warum? Weil er so viele Menschen auf dem Gewissen hatte, die er ins Gefängnis gebracht hat, Christen zum Fluchen verleitet hat. Deshalb hat er kein Gefühl, hier soll ich groß predigen. Geh zu den Heiden, die wollen's, die hören dich. Und dort bist du richtig und gut aufgehoben. Und dort war er auch gut aufgehoben, aber nicht hier in Judäa. Reich Gottes, da muss man hineinwachsen. Weißt du, du musst reif dazu werden. Es gibt den äußeren Teil im Reich Gottes und den nicht öffentlichen Teil des Reiches Gottes. Und der nicht öffentliche Teil ist, euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Das geht nichts an, wie lang du betest, wie lang du Bibel liest, wie du deine Anbetung gestaltest. Und ich weiß, manchmal kommen Leute und sagen, Pastor, kannst du mir sagen, wie du deine Anbetung gestaltest? Ich sage das gar nicht, das geht niemand was an. Ich bete für mich, ich rede mit Gott und das ist wichtig und ausschlaggebend für mich. So wie mein Intimleben mit Gott ist, das geht niemand was an. Das ist mein Leben und mein Sterben und das sind meine Kämpfe. Und da muss jeder selber durch und jeder muss selber seinen Weg finden. Der eine, der muss poltern, Handstand machen, der muss das machen. Und der andere, der faltet seine Hände und ist still. Und der schläft fast ein. Weißt du, Gott kann sogar im Schlaf einen segnen. Der eine betet in Zungen stundenlang und der andere, der sagt überhaupt nichts. Auch in der Stille liegt die Kraft. Verstehst du, es gibt so viele Methoden, wie Gott uns führt, das Reich Gottes. Weißt du, der nicht öffentliche Teil ist der wichtigste Teil deines Lebens. Der nicht öffentliche Teil, wo nicht einmal deine Familie sieht. Es geht dein Mann und deine Frau nichts an, wie du mit Gott umgehst. Du sprichst mit ihm und nicht mit der Frau und dem Mann und nicht mit deinen Kindern und mit deiner Familie. Euer Leben ist verborgen in Christus und Gott. Weißt du, die Gefühle, die du in deiner Beziehung zu Jesus hast, geht niemand was an, wie du Jesus liebst. Deshalb sagt Jesus, wenn du Almosen gibst, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Es geht niemand was an. Der Zehnte ist berechenbar, 10%. Aber Almosen, das geht niemand was an. Das sollst du auch niemand sagen. Jetzt habe ich dem 50 Euro gegeben. Viele machen Seelenstriptease und werfen die Perlen vor die Säue. Was sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 6? Lies es in der Bergpredigt. Da ist das Programm Jesu angekündigt. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Da. Und eure Perle nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Viele wundern sich, warum mir so schlecht geht. Also ich meine, nicht mir geht es nicht schlecht. Gott hilft mir jeden Tag für Tag. Aber sie wundern sich, warum geht es mir so schlecht? Sie haben die Perlen vor die Säue geworfen und die drehen sich um und fressen und zerreißen und schaden. Deshalb, bevor du was gibst, musst du vom Herrn wissen, das ist von Gott. Sonst drehen sie dir den Spieß um. Weißt du, sobald du jemand ratest, ich habe in der Seele sogar manchen geraten, ich habe aufgehört, manchen den Leuten zu raten, mach das, die sollen selber rausfinden, was sie machen sollen. Wenn sie Augen im Kopf haben und Ohren haben, sie werden hören und sehen. Aber ich habe Dinge geraten, dann haben sie sogar angeklagt, sind sogar zum Gericht gegangen. Pastor Matutis hat uns das empfohlen. Der Heilige Geist muss dir empfehlen und nicht Pastor Matutis. Perle, das sind innere Kämpfe. Weißt du, das sind Perle. Perle ist die Muschel, da wird umhüllt. Das sind innere Kämpfe, wie du dich schützt, wie du vorgehst, wie du das planst in deinem Leben. Werf diese Dinge nicht vor die Säue. Das geht niemand an, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist. Das Reich Gottes ist verborgen. Wie Gott dich gebraucht, wie Gott zu dir redet. Er redet zu jedem anders. Zu einem redet er im Traum, dem anderen durch die Bibel, dem anderen übers Internet. Ich weiß gar nicht, wie der liebe Gott spricht. Er hat so viele Arten und Weisen, manchmal im Auto, manchmal am Schaukelstuhl. Weißt du, lass dich nicht ausfragen. Es gibt Leute, die einem die Würmer aus der Nase ziehen. Die sind Spezialisten, um den Leuten die Würmer aus der Nase zu ziehen. Wie machen sie das? Weißt du, es geht niemand an, wie Gott dich versorgt, wo das Geld herkommt. Die werden schon noch rechtzeitig erfahren und miterleben und sehen an den Früchten und Ergebnissen, dass Gott dich durchträgt und dass du immer noch lebst und guten Mutes bist. Weißt du, an der Offenbarung der Kinder Gottes werden sie sehen, wenn die auferstehen eines Tages und ihren Platz da auf dem Stuhl im Reich Gottes einnehmen. Sie werden staunen und sagen, nein, aber das habe ich von dem nicht erwartet, dass der sich so weit entwickelt hat. Weißt du, das ist, was du dich, wie du dich innerlich entwickelst, wie weit du im Reich Gottes kommst. Sie werden verblüfft sein, was für eine Eselsgeduld du gehabt hast, wie du warten konntest auf die Stunde Gottes. Unsere Verbindung mit Jesus, das geht niemand was an. Das ist die Intimsphäre in unserem Leben. Das ist verborgen für die Menschen. Es geht niemand was an. Und du sollst aufhören, dich ausspionieren zu lassen. Von niemand. Und der Teufel versucht, dich auszuspähen und auszukundschaften. Und weißt du, der Antichrist wird eines Tages das alles missbrauchen. Wie du dein Gebetsleben gestaltest, wo du einkaufst, was du einkaufst. Die Regierung will es wissen. Die Gottlosen wollen es genau wissen, um eines Tages zuzuschlagen. Das geht niemand was an dein Privatleben. Dieser unsichtbare Teil. Natürlich, ich missioniere und predige und ich erzähle von Jesus und der Güte und Gnade Gottes. Aber ich erzähle Dinge nicht, die mich persönlich angehen. Die Gott zu mir gesprochen hat und mir offenbart hat. Der Teufel will es wissen. Die Gottlosen wollen es wissen. Die Krankenkassen wollen wissen. Weißt du, du erzählst so, Gott hat mich geheilt. Und plötzlich sagen, und du beziehst noch Rente? Ja, von wegen, deine Rente wird gestrichen. Verstehst du? Die hören. Der Teufel hört mit. Oder andere Sachen. Dein Krankengeld. Ich werde nie vergessen, ich predige in Ingolstadt an der Donau dort im Zelt und bete mit jemandem, legt die Hände auf und da greift mir der Mann an den Armen und sagt, Pastor, bevor Sie beten, will ich Ihnen noch was sagen. Beten Sie so, dass ich geheilt werde und noch meine Rente behalten kann. Verstehst? Da war wenigstens ehrlich. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn ich geheilt werde, dann kann ich nicht mehr kostenlos die Straßenbahn benutzen und das nicht mehr benutzen und das nicht mehr benutzen. Der Teufel will wissen. Die Industrie will wissen, die Banken wollen wissen, die spionieren nur. Du bist von Spionen umgeben, hab Acht, in aller Liebe. Wir müssen lernen, für unser geistliches Leben uns abzukapseln, Mauern zu bauen und die Mauern ziemlich hoch bauen, uns zu isolieren, zu separieren, uns einzuigeln, damit, das geht niemand was an meinen Umgang mit dem Vater. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Liebst du mich mehr als diese? Und dann sagt Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt alles. Für die Welt ist das Reich Gottes verborgen. Eine Sache, die niemand anders angeht. Das, was Gott in dir tut, inwendig. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Du musst niemand dein Herz aufreißen und sagen, schaut her, das bin ich. Wir haben noch andere Bezugsquellen, ihr Lieben. Wir haben noch andere Förderer und Unterstützer. Wir haben, weißt du, wer uns unterstützt als Gemeinde am meisten? Witwen und Waisen, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger. Verstehst? Wir würden gar nicht existieren können. Aber die denken, wir hätten Millionäre. Millionäre geben gar nichts. Die sind geizig wie nie, Da denkst du, die sind großzügig, die haben selber, die sind so knausrig. Aber armen Leute, die Armen bauen das, die Gemeinde Jesu. Wir haben noch andere Ausgänge, andere geheime Zufluchtsstätten, wo wir fliehen. Und wir wissen ganz genau, und das ist Reich Gottes. Wir wissen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wir gehen auf die Knie und sagen, Vater, ich brauche Hilfe. Unser Leben ist voller Geheimnisse. Wenn das Reich Gottes in deinem Leben ist, weißt du, da bist du nur von Geheimnissen umgeben. Wir leben als Christen im Untergrund. Und das haben viele Christen noch nicht bemerkt. Die denken, an der Öffentlichkeit, ich muss alles sehen. Deshalb werde unauffällig. Ich kenne einige Millionäre. Weißt du, wie die Millionäre aussehen? Die tragen zerlumpte Jeans, durchlaufene Schuhe und die haben Millionen zu Hause auf dem Konto. Die heben jeden Nagel auf. Verstehst du? Das sind Millionäre. Aber wenn jemand sieht, da kommt so Neureicher, verstehst du, ein Patzen Geld, da kommen gleich die ganzen Leute und rennen ihm nach. Niemand soll wissen, was du hast. Niemand soll wissen, was du bist. Niemand soll wissen, was du kannst. Niemand soll wissen, wie weit Gott dich schon gebracht hat. Sonst holt er dich ab. Noch ein kleiner Gedanke, ganz kurz. Weißt du, wer hat Jesus vom Kreuz runtergeholt? Waren das die schönen Aposteln? Der Petrus, der Johannes? Zwei haben vom Kreuz Jesus runtergeholt. Josef von Arimathäa und Nikodemus. Und das waren geheime Nachfolger Jesu Christi. Weißt du, so unscheinbar. Und die waren noch im Hohen Rat. Die waren ganz hoch in der jüdischen Gesellschaft. Die zwei sind zum Pilatus gegangen. Könnten wir den Leichnam Jesu runterholen? Der Josef von Arimathäa stellt sogar sein Grab zur Verfügung. Die stillen Nachfolger Jesu. Und genau das ist, was Jesus sucht. Der Nikodemus ist nachts zu Jesus gekommen. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat er keine Zeit, sagen manche. Nein, er wollte auch niemand auffallen. Er ist nachts zu Jesus gegangen. Wiedergeburt ist eine heimliche Sache. Und die wurde dem Nikodemus offenbart. Ein großes Geheimnis. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Nikodemus war es, der Jesus und vom Kreuz runtergeholt hat und ins Grab gelegt hat. Die Welt versteht es nicht, dass es noch ein anderes Leben gibt. Dieses Verborgene, dieses Stille, dieses unsichtbare Leben. Alle großen Taten geschahen im Verborgenen. Die Geburt Jesu, wer hat es gesehen? Niemand. Dass der Heilige Geist da zu Maria kam, wer hat es mitgekriegt? Die Auferstehung Jesu, wer hat es miterlebt? Niemand. Plötzlich war er draußen. Die Himmelfahrt, den Sieg und so weiter. Wer hat das erlebt? Niemand. Außer den Jüngern Jesu, die dabei waren. Kein Jude, kein Hohepriester, kein Pilatus, kein Herodes. Die Welt hat es nicht erlebt, nur die Insider, die im Reich Gottes waren. Die haben das alles erlebt. Wer hat Pfingsten erlebt? Nur die 120, die einmütig beieinander waren, kam der Heilige Geist. Die anderen sagten, was soll das werden? Wofür das doch hin? Das Reich Gottes geschieht im Verborgenen. Da ist, für im Reich Gottes steht hier ganz groß, für Ungläubige und andere Menschen kein Zutritt. Zutritt für Unbefugte verboten. Ungläubige haben keinen Glauben. Für die kann Gott nichts tun. 2. Timotheus 2, Vers 16. Ich gehe jetzt ganz schnell. Den gottlosen Geschwätz, geh aus dem Weg, heißt es. Solche Menschen geraten immer tiefer in Gottlosigkeit. Sie zerstören bei manchen sogar den Glauben. Hüte dich vor solchen Menschen, die ungläubig sind, die dir die Würmer aus der Nase ziehen. Wie machst du das? Vielen ist das Evangelium verdeckt. Weißt du, die sehen sich. Und weil es verdeckt ist, die missbrauchen das, kriegen einen falschen Hals. Reich Gottes ist verborgen, weil erst die Vollendung wird das alles offenbaren. Wir sind noch auf dem Weg dahin. Und wie Gott an einem arbeitet, an jedem arbeitet er individuell. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Der eine wird jetzt geformt, geknetet, der andere kommt in den Ofen, wird gebacken. Der andere wird jetzt getrocknet irgendwo. Jeder wird individuell behandelt. Und du kannst nicht sagen, ihr müsst alle gleich sein. Reich Gottes ist verborgen. Viele leben in einer falschen Welt. Weißt du, einem Ungläubigen kannst du das Reich Gottes dreimal erklären, der wird es das vierte Mal nicht verstehen. Das Reich Gottes ist für den Ungläubigen ein Buch mit 7 Siegeln. Chinesisch, böhmische Dörfer. Er kann es nicht verstehen. Also Gott muss uns offenbaren und deshalb, wenn Gott es dir offenbart hat, behalte, was du hast, behalte deine Offenbarung, behalte deine Erkenntnis. Erzähl nicht jedem Unbefugten. Was Gott dir gegeben hat, das ist höchstens für die Insider. Wie heißt es einmal in der Bibel? Ich will dich loben in der großen Gemeinde. Ja, in der Gemeinde kannst du Zeugnis geben, aber da musst du sehr vorsichtig sein. Auch da sitzen Judasse. Du kannst nicht überall alles erzählen. Du musst das wirklich überlegen. Und wir sind auf dem Weg bis zur Vollendung. Wir müssen das einfach tragen. Ein Schatz in irdenen Gefäßen. Du musst nicht diesen Schatz präsentieren und sagen, schaut her, das ist meine Perle, meine Krone, mein Säbel. Das geht niemand was an. Die werden dir klauen. Die werden sagen, das will ich, gib mir ab. Weißt du, du empfängst es im Glauben und du lebst es im Glauben und halte fest im Glauben. Nochmals Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Dann wird euch plötzlich offenbar sein. Dann werden die Leute staunen. Das habe ich nicht gedacht, was er aus dem gemacht hat. Wenn der Schleier fällt, wenn die Verhüllung weg ist. Früher, die alten Christen in der Urgemeinde haben gesagt, Christus unser Leben. Das war ihr Motto. Christus unser Leben. Christus unser Leben. Das war alles, was sie sagten. Christus ist unser Leben. Wir sind hier auf Erden, schon mit ihm verbunden, in den Anfechtungen, in den Kämpfen, in den Nöten. Und die haben damals viel mehr Nöte gehabt, als wir heute. Christus ist unser Leben. Christus unser Leben. Das ist das Glaubensbekenntnis. Ganz kurz, da muss ich gar nicht viel sagen. Christus ist mein Leben. Halleluja. Und weil er lebt, lebe ich auch ich. Auch wenn ihn damals bemitleidet, belächelt und nicht verstanden worden. Christus ist unser Leben. Christus ist unser Leben. Das Reich Gottes ist verborgen. Und nur der, der es hat, der weiß es. Der weiß es. Wie viel ist das? Manchmal vielleicht zu wenig. Er möchte mehr, damit er besser auftrumpfen kann, um die Ungläubigen zu überzeugen, so, schaut her, das ist es. Du musst keine Beweise liefern. Dein Leben ist ein Beweis. Du musst niemand beweisen. Das ist es. Das Reich Gottes ist nicht zu sehen und nicht zu hören. Nicht mit äußeren Gebärden, nichts zu fühlen. Du kannst nicht das Reich Gottes so auf den Tisch hinstellen und sagen, das ist es, Leute, schaut her. Es ist für dich wichtig. Für dich ist es großartig. Und es ist schön, dass du glauben kannst. Und dass du es annehmen kannst. Und deshalb freu dich. Christus unser Leben. Christus mein Leben. Und dann schlägst du Wurzeln plötzlich und schlägst aus und plötzlich entwickelst du dich. Reich Gottes hat eine Innenseite. Und das ist sehr wichtig. Deshalb diese Innenseite. Matthäus 12, Vers 18. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Und jetzt pass auf, er wird nicht streiten noch schreien und man wird seine Stimme nicht auf den Gassen hören, bis er sein Recht hinausgeführt hat oder sein Recht und sein Werk vollendet hat. Eine paradoxe Wirklichkeit. Wenn du Kind Gottes bist, lebst du in einem Zwiespalt. Es brennt, aber in deinem Herzen. Das Reich Gottes ist verborgen. Es ist nicht Rückzug und Weltflucht. Und keine Berührung. Nein, das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist, ich bin mit Gott verbunden. Also der Evangelisten Modi, eine Dame kam, glaube ich, ja, zum Modi war das. Da kam eine Dame und sagt, also ihr Christen tut mir so leid. Ich sage, arme Kerle seid ihr, arme Tropfen seid ihr. Tut mir so leid, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Und dann hat sie alles aufgezählt, was ihr nicht dürfen. Bei der ging es um Tanzen, weil damals Tanzen tabu war für die Christen. Ihr dürft nicht einmal tanzen. Dann sagt Modi, Frau, ich darf alles. Ich darf alles. Dann sagt er, da gefallen Sie mir so. So gefallen Sie mir besser. Ich darf alles, aber nicht alles frommt mich. Nicht alles bessert mich. Nicht alles heiligt mich. Ich darf alles. Weißt du, und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Du bist erlöst und du darfst alles. Ich werde nie vergessen, hier von Berlin, da ist die Mauer noch nicht gefallen, habe ich einen Bibelschmuggler losgeschickt, der soll Bibeln schmuggeln. Und da ist etwas Ungeschicktes passiert. Ich darf alles, aber nicht alles frommt und bessert mich. Und dann sitzt er im Abteil, hat so seine Bibel in der Tasche und da kommt Kontrolle. Und sagen, wo wollen Sie hin? Der wollte nach Moldawien damals. Wo wollen Sie hin? Und sogar sagt, wo er wollt. Und wird kontrolliert. Und dann hat der Heilige Geist ihm etwas in den Mund gegeben. Dann sagt er, frag den Soldaten, den Zöllner, haben Sie Zigaretten? Christen rauchen nicht, verstehst du? Aber da fragt er doch den Zöllner, haben Sie Zigaretten? Und er sagt, ja, bitte. Und dann zündet er an und gibt er Feuer und er raucht. Sagt er, das war mir zum Kotzen. Aber ich habe noch nie geraucht in meinem Leben als Christ. Und so weiter. War zum Kotzen. Aber ich habe geraucht, um Jesu willen. Und dann hat er mich nicht kontrolliert, ist weitergegangen. Dann hat der Zöllner sich gedacht, Christen rauchen nicht und so weiter. Und die würden schmuggeln. Aber der raucht, der ist kein Christ. Und der schmuggelt auch keine Bibeln. Und so hat er seine Bibel durchgebracht bis nach Moldawien. Weißt du, so macht man Erfahrungen. Christen rauchen nicht. Ich darf alles, aber nicht alles frommt mir. Nicht alles bessert mich, nicht alles heiligt mich. Nicht alles bringt mich Gott näher. Und nicht alles ist mir gesund. Und was weiß ich, nicht nur, dass es mich nicht bessert. Vergiss es. Essen und Trinken ist nicht das Reich Gottes. Du kannst essen, was du willst, aber deinem Körper tut es nicht gut. Ich habe noch eine letzte Bibelstelle, die muss ich noch lesen. Alle großen Wunder passieren in dir, durch die Gnade Gottes. Ja, das lasse ich auch noch, eine tolle Predigt über den Schamai in der Bibel. Weißt du, Gott gebraucht kleine Leute und benutzt sie, also unscheinbare Leute, unwichtige Leute. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 4. Das Reich Gottes, wie wirkt sich das Reich Gottes aus? 2. Korinther 6, Vers 4. Da heißt es, im Allen erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen und Fasten. Du, das ist Reich Gottes. Das macht Reich Gottes aus. Im Fasten, in Lauterkeit, 2. Korinther 6, Vers 4 und folgende Verse, in der Erkenntnis, in Langmut, in der Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, im Wort der Wahrheit. Das alles sind verborgene Dinge, die siehst du alles gar nicht, die kennst du gar nicht, das merkst du gar nicht. In dem allen beweisen wir uns als Diener Gottes, in der Kraft Gottes, mit Waffen der Gerechtigkeit zur Linken und zur Rechten, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten, in guten Gerüchten. Wir gelten als Verführer und sind doch keine Verführer. Wir sind wahrhaftig, wir sind als Unbekannte und doch bekannt, als Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind Gezüchtigte und doch nicht ertötet. Das ist Reich Gottes. Wir beweisen uns als Kinder Gottes als Traurige und doch allezeit fröhlich. In der Traurigkeit kannst du lustig sein. Wir beweisen uns als Diener Gottes als die Armen und doch machen wir viele reich. Als die, die nichts haben und wir haben doch alles. So sieht das verborgene Reich Gottes aus in dieser Welt. Reich Gottes ist ein Schatz im Acker, entdecke es. Lass uns an die Arbeit gehen und lass uns das Reich Gottes suchen und trachten. Trachtet zuerst nach dem, was ich hier gelesen habe, dass all diese Attribute und all diese Dinge in unserem Leben wahr werden. Lass uns aufstehen und Gott bitten, den Heiligen Geist bitten, Herr, öffne mir meine Augen, dass ich sehe die Güte, die Gnade, die Größe, die Liebe, die Treue, die Barmherzigkeit meines Herrn. Halleluja. Und dass ich mich mit den Augen Gottes betrachte und nicht mit den Augen der Menschen und nicht einmal mit meinen eigenen Augen. Da werde ich auch immer nur getäuscht und verblüfft. Aber Herr, ich danke dir, dass ich dich sehen darf. Herr Jesus, ich segne meine Geschwister. Und wenn irgendjemand in Not, in Traurigkeit ist, Herr, hilf, dass er das Reich Gottes entdeckt. Und wenn er das Reich Gottes gefunden hat, dann kann er leben, egal in welchem Zustand, in welchen Umständen, in welcher Situation. Er kann es überleben, Vater, in Jesu Namen. Ich segne meine Geschwister. Halleluja. Sei du mit ihnen und bewahre das Wort, das sie gehört haben, in einem guten, feinen Herzen. Amen.